Radio 1. 10 Stunden, 10 Frauen. Am Internationalen Frauentag. Mit der Expertin für Architektur und Raumpolitik, Angelika Hinterbrandner.
Und ich freue mich, euch heute in der nächsten Stunde zu begleiten und die mit euch zu verbringen und eine dieser 10 Frauen zu sein, die hier gerade so eingeführt wurden und die heute auf Radio 1 moderieren und sprechen dürfen und ihre Themen mitbringen. Mein Thema ist, wie schon gesagt wurde, die Architektur und das Wohnen. Raumpolitik ist nämlich nicht nur der gebaute Raum, sondern auch ganz viel Kommunikation und Politik. Und genau zu diesen Themen habe ich heute auch noch weitere spannende Frauen mitgebracht. Und das war unser Start in diese Stunde mit mir, mit Musik von Blondie, Sunday Girl.
Radio 1. 10 Stunden, 10 Frauen. Am Internationalen Frauentag mit Angelika Hinterbrandner.
Alle wohnen, aber wie? Wie sieht gerechtes Wohnen eigentlich aus? Welche Rolle spielen dabei Architektinnen und Architekten? Angelika Hinterbrandner stellt sich Fragen wie diese. Seit mehr als 5 Jahren ist das weite Feld der Architektur ihr Beruf. Nach Stationen in der ganzen Welt, Rotterdam, Hongkong oder Graz, pendelt sie derzeit meist zwischen Berlin und der Schweiz. Sie arbeitet für das Architekturbüro Brandl-Huber Plus an der Eidgenössischen Technischen Hochschule der ETH in Zürich und ist im Autorenteam des digitalen Architekturmagazins Kontextur, um nur 3 ihrer vielen Aufgaben zu nennen. Angelika Hinterbrandner gehört zu einer neuen Architekturgeneration, die das bestehende Bild vom gebauten Raum hinterfragt. Statt tatsächlich Gebäude zu bauen, interessieren sie die Prozesse dahinter. Raumpolitik und wie wir die Wohnkrise meistern können, die Arbeitsbedingungen der Branche und was es heute heißt, eine Frau in der Architekturwelt zu sein. Jetzt ist Angelika Hinterbrandner eine Stunde auf Radio 1.
Was Sie gerade gehört haben, war ein kurzer Abriss meines Werdegangs und meiner Aufgaben und Rollen, in denen ich gerade unterwegs bin. Vorbereitet von den Radio 1 Kolleginnen, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken will, dass ich heute hier sein darf. Nachdem es ja an diesem Tag nicht nur um den gebauten Raum geht, sondern vor allem auch um das Thema Vorbilder, will ich gerne erklären, wieso das Thema auch von dieser Perspektive her wichtig für mich ist. Für mich war das wichtigste Vorbild Uli Tischler, meine Professorin an der TU Graz. Erst nach dem Studium ist mir eigentlich bewusst geworden, wie schwierig es ist, als Frau und vor allem auch als Mutter in der Architektur zu arbeiten. Bevor man selbst in die Berufswelt einsteigt, ist einem das nicht bewusst, weil inzwischen mindestens genauso viele Frauen wie Männer, wenn nicht sogar mehr Frauen, Architektur studieren. Aber selbst heute, wo das der Fall ist, sind immer noch weniger Frauen in den führenden und entscheidenden Positionen in der Architektur.
Das Radio 1 Fragenbingo.
Die Radio 1 Redaktion hat hier einen Karton neben mich gestellt, aus denen ich jetzt Fragen ziehen werde. Ich bin gespannt auf diese drei Fragen. Mal sehen. Die erste Frage, die ich ziehe. Auf welchen Rat deiner Eltern hast du nie gehört? Tatsächlich auf den Rat, bloß nicht Architektur zu studieren. Mein Vater hat, als ich mein Studium anfangen wollte, gesagt, Kind, um Gottes Willen, studier bloß nicht Architektur, weil du wirst nichts verdienen und wahnsinnig viele Stunden arbeiten. Das habe ich gekonnt ignoriert, bis ich dann in der Arbeitswelt gelandet bin und gesehen habe, dass er recht hat. Und jetzt dabei bin, meinen Beruf mir so zu basteln, dass es nicht zu viele Stunden sind und doch noch genug Lohn. Die zweite Frage, es raschelt im Karton. Wer wärst du gerne als Fünfjährige gewesen? Oh Gott. Okay, ich muss noch eine zweite Frage ziehen. Das ist hier wirklich ganz wild. Das weiß ich nicht, was ich sagen soll. Die nächste Frage. Bei welchem Menschen oder welcher Frau hast du zum ersten Mal gedacht, so wäre ich auch gern? Ich glaube, das habe ich nicht zum ersten Mal gedacht bei dieser Frau, aber gerade in letzter Zeit habe ich mir das gedacht. Und zwar ist das Charlotte Melter-Barth, die gerade in Harvard, an der Harvard GSD, unterrichtet, die auch eine Architektin ist, die auch eine Feministin ist und die wahnsinnig viel zu sagen hat und auch ihren Mund aufmacht und laut ist. Und ja, ich wünsche mir manchmal genauso viel Kraft zu haben wie Charlotte. Und dann noch die letzte Frage. Was war dir zuletzt richtig peinlich? Das ist eine schwierige Frage. Da muss ich richtig überlegen. Mir war schon lange nichts mehr so richtig peinlich. Nee, ich kann jetzt auch keine tolle. Ich habe schon angekündigt, ich bin schlecht mit Anekdoten. Es reicht. Reichen zwei? Gut, perfekt. Ich stecke die jetzt wieder hier rein.
Schreiben. Geister ihren Tanz gegen die Uhr. Und ich warte nur. Ich warte nur.
Radio 1 am Internationalen Frauentag. 10 Stunden, 10 Frauen.
I am the new, for reasons I can never explain. I speak the truth, I put an end to all your pain.
Wenn Sie seit Beginn dieser Stunde dabei sind, wissen Sie bereits, dass ich im Feld von Architektur und Raumpolitik arbeite und mich weniger mit dem physischen Bauen beschäftige als dem ganzen Prozess darum. Meine Kollegin Rehm Almanay aber tut genau dies, tatsächlich Wohnungen bauen, unter anderem. Sie ist Teil des Münchner Architekturbüros Almanay Fischer und hat als Professorin zusammen mit ihrem Partner Florian Fischer auch an der TU München gelehrt. Und da haben die beiden einmal gesagt, dass sie den architektonischen Entwurf als das Herstellen von Zusammenhängen, wo man zunächst einmal keine vermutet oder auch gar keine sind, verstehen kann. Und über genau diese Zusammenhänge möchte ich jetzt genau mit ihr sprechen. Hallo Rehm, schön, dass du da bist.
Hallo Angelika, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe dich jetzt als bauende Architektin angekündigt. Dabei deckt deine eigene Arbeit so viel mehr ab und du verstehst den Beruf mindestens so breit, wie ich das tue. Welches deiner vielfältigen Projekte fordert dich denn gerade am meisten?
Wenn ich so darüber nachdenke und auf die Baustellen gucke, die so hier auf meinem Tisch liegen, und dabei meine ich Baustellen jetzt vielleicht nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinn, dann ist das eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ist eigentlich, alles fordert mich gerade am meisten. Also angefangen von unserem eigenen Büro mit den Realisierungsprojekten, die wir umsetzen, über unser ehrenamtliches Engagement für die Genossenschaft, für die wir arbeiten, also einer Genossenschaft, die wir gemeinsam mit Kolleginnen gegründet haben vor ein paar Jahren und wo wir dort aktuell auch wiederum ein hyperkollektives Planungsexperiment maßgeblich anschieben und im Anschluss dazu noch ein Forschungsprojekt beantragt haben und auf die Gleise bringen. Und da habe ich jetzt noch gar nicht über meine Familie oder sonst irgendwas Privates gesprochen. Kann man ja feststellen, dass einfach es ganz verschiedenartige Standbeine gibt, auf denen wir arbeiten, und die fordern mich alle gleich viel, und wenn es vielleicht ein Mathematiker beschreiben, genauso wenig oder auch gar nicht.
Also Hinzufügung in Anführungszeichen, die Baugruppe, von der du ganz zu Beginn gesprochen hast, ist die Kooperative Großstadt.
So ist es.
Alle, die das interessiert, dann kann ich nur raten, das zu googeln und sich anzuschauen, was ihr gerade bearbeitet mit dieser total coolen Gruppe. Wie erklärst du Menschen, die nicht in der Architektur tätig sind, weil heute haben wir auch ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die dieses Feld nicht so gut kennen wie wir als Expertinnen, wie erklärst du denen, was du tust?
Bauen ist eine relativ komplexe Sache. Und sobald einfach verschiedenste Akteure mit verschiedensten Verantwortungen einfach im Spiel sind, dann ist es einfach so, dass einfach Prozesse komplex werden. Und durch diese Abhängigkeiten, und da sprechen wir ja noch gar nicht mal darüber, ob das ein guter oder ein schlechter Entwurf ist, aber um Dinge ins Ziel zu bringen, das ist der Punkt, wo ich glaube, dass Architektur erstmal komplex ist und Debatte auch komplex ist.
Und dann hake ich jetzt da gerade nochmal bei einem Punkt ein, den du gerade gebracht hast. Gute Architektur. Wie kann gute Architektur einen Unterschied machen?
Ich glaube, gute Architektur versucht meiner Meinung nach nach Themen der Zeit, aber nicht nur nach Themen der aktuellen Zeit, sondern auch möglichen Themen der Zukunft zu antizipieren und die tatsächlich auch in Form zu gießen. Dass einfach gute Architektur nah an den Bedürfnissen der Nutzerinnen von heute ist, aber auch von die der Zukunft, aber gleichzeitig nicht das kritiklose Abbild eines wie auch immer gearteten Status quo. Und wenn man darüber weiter nachdenkt, dann glaube ich, dass es meiner Ansicht nach dann unsere ganzen Berufsaufgaben ein bisschen obsolet macht, weil es würde dann vielleicht auch bedeuten, dass eigentlich kein einziges, und damit meine ich auch wirklich kein einziges neues Einfamilienhaus mehr gebaut werden müsste. Und dann würde diese Debatte dann auch gar kein architektonisches Projekt oder Thema mehr werden, sondern ein gesellschaftliches Projekt. Also das heißt, würde sich so anfühlen wie der Ausstieg aus der Atomenergie oder aus der Kohle. Also dann würde man für einen gesellschaftlichen Ausstieg aus dem Einfamilienhaus plädieren und nicht eigentlich dann auch jetzt sofort und nicht in 2045 oder wie auch immer. Und um das zurückzuverankern auf ein konkretes Beispiel, würde ich ganz gern auf San Remo eingehen, wo wir ja hier das Nucleus Wohnen realisiert haben, was ein gutes Gegenstück zum Einfamilienhaus ist, wo wir eigentlich unter der Prämisse der atmenden Wohnung ein Experiment versucht haben, die starren Grenzen von Wohnungen aufzulösen und diese Flexibilität versucht haben herzustellen, indem man nicht Wände versetzt, also nicht Wände abreißt, sondern indem man einfach in viele Wände Türen installiert, die man aufmacht und die man zumacht. Und indem man niemanden dazu zwingt, sich irgendwie der Gemeinschaft zu exponieren, sondern eigentlich jeder privat das hat, was er hat. Aber wo das Nucleus-Wohnen eigentlich doch das Ziel hat, über Jahrzehnte, also über einen langen Zeitraum hinaus, innerhalb der eigenen Wohnen den unterschiedlichen Bedarf abbilden zu lassen.
Mit der gesellschaftlichen Relevanz, die du jetzt hier auch so im Beispiel wahnsinnig deutlich gemacht hast, machen wir auch den perfekten Bogen zur allerletzten schnellen Frage.
Ja.
Und zwar darf ich heute auch noch mit Clara Geiwitz sprechen, der neuen Bauministerin.
Ja.
Wenn du mir einen Wunsch an die Politik mitgeben könntest, was du jetzt kannst, welchen Schritt braucht es jetzt aus der Politik?
Man weiß ja, oder es ist auch mittlerweile schon allgemein bekannt, dass die Koalition sich ja das Ziel gesetzt hat, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, wovon 100.000 neue Wohnungen, also Wohnungen im sozialen Wohnungsbau sein sollen. Und wenn man darüber nachdenkt, im ersten Moment stellt man sich das ja eigentlich ganz toll und sehr erstrebenswert vor. Und gleichzeitig ist es so, dass ich im zweiten Moment über diese Forderung oder über dieses Programm etwas ohnmächtig werde. Weil prinzipiell ist ja gegen 400.000 Wohnungen nichts einzuwenden. Aber eigentlich müssten wir doch feststellen, dass diese Wohnungen doch bitte, bitte nicht in neue Häuser gebaut werden würden. Das ist etwas, glaube ich, das mir sehr gut gefallen würde. Und ich glaube, das ist auch unter den ökologisch notwendigen Gesichtspunkt auch nur die einzig richtige Weg und unbedingt notwendige Weg ist, diese Wohnungen und diese Einheiten tatsächlich im Bestand zu generieren.
Danke. Diesen Gedanken nehme ich so mit in das nächste Gespräch und möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Rehm, für deine Zeit und dass du ja mit mir gesprochen hast und den Austausch ein bisschen in die Breite trägst, der hier immer in der Architektinnen-Experten-Bubble geführt wird. Das war Rehm Almanay, sie ist Architektin in München im Büro Almanay Fischer und mit ihr habe ich eben über Architektur und Wohnraum gesprochen.
Stunden, 10 Frauen am Internationalen Frauentag mit der Expertin für Architektur und Raumpolitik Angelika Hinterbrandner.
Hallo und herzlich willkommen zurück in meiner Stunde auf Radio 1. Musik von Texas, Black Eyed Boy. Bauen und Wohnen ist im Laufe der letzten Jahre wieder zu einem der großen Themen avanciert. 2021 hat das Thema gerade in Berlin Menschen auf die Straße gebracht. Wenn ich heute über gutes Wohnen nachdenke, geht es nicht nur um baukulturelle Aspekte, auch, aber nicht nur, sondern vor allem darum, wer kann sich das Leben in der Stadt überhaupt noch leisten? Ich werde demnächst 30 und eine Immobilie kaufen in Berlin ist für mich, wie für sehr viele andere, vollkommen ausgeschlossen. Wie also das gesamtgesellschaftliche Problem von bezahlbarem Wohnraum angehen? Weil Wohnen eben nicht nur reine Privatsache ist, sondern hochpolitisch, freue ich mich heute ganz besonders mit der neuen Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD sprechen zu können. Hallo, Frau Geiwitz.
Hallo.
Das Bundesbauministerium ist gerade erst wieder neu als Institution etabliert worden. Jetzt haben wir keine Bundeskanzlerin mehr, aber dafür eine Bundesbauministerin. Heute ist der Internationale Frauentag oder, wie man auch so schon sagt, der feministische Kampftag. Daher die Einstiegsfrage. Frau Geiwitz, wofür kämpfen Sie?
Also ich kämpfe zum einen, das ist mein Auftrag dafür, dass wir wieder deutlich mehr Wohnungen und auch deutlich mehr sozial preisgebundene Wohnungen in Deutschland bauen. Die Anzahl der Sozialwohnungen sinkt dramatisch und das umzukehren und wieder mehr Sozialwohnungen zu bekommen, das ist mir wichtig. Und natürlich ist das nicht nur für mich wichtig, sondern für viele, die eine Wohnung suchen, für Junge, die zu Hause ausziehen wollen, für Familien, die sich vergrößern wollen. Aber wir brauchen auch barrierefreie Wohnungen für Seniorinnen und Senioren. Es gibt unglaublich viel zu tun. Und gleichzeitig müssen wir natürlich den Klimaschutz im Blick haben. Das heißt, wir müssen auch überlegen, wie wir nicht nur neu bauen, sondern zum Beispiel auch bestehende Häuser umbauen können zu Wohngebäuden oder wie wir auch mit klimafreundlichen Materialien bauen.
400.000 Wohnungen haben Sie im Koalitionsvertrag festgehalten. So viele sollen nun jedes Jahr bundesweit gebaut werden. Da stellen sich, wie wir bei RM Almanay vorher schon gehört haben, bei einigen die Nackenhaare auf. Zum einen freut man sich natürlich, dass das Thema angeschoben wird und endlich richtig auf der Agenda und im Koalitionsvertrag steht. Aber diese Wohnungen müssen ja auch praktisch umgesetzt werden. Und das gerade angesprochene Klima soll ebenso mitbedacht werden. Stichwort Bestand als Ressource. Nicht nur Leerstand abreißen, damit Ressourcen verschwenden, sondern überlegen, wie wir das, was wir bereits haben, klug neu gestalten können. Wie geht Ihr Ministerium da jetzt ran?
Wir stehen ja vor riesigen Transformationsprozessen in den Städten, also nicht nur, dass Clara Geiwitz mehr bauen will. Wir müssen ja auch die Verkehrswende organisieren, also weg vom Primat ist der autogerechten Stadt. Wir müssen gleichzeitig unsere Städte an den Klimawandel anpassen. Und das heißt, dass wir Stadt neu denken müssen. Quartiere, in denen man leben kann, in denen man arbeiten kann, in denen man einkaufen kann. Das heißt, ganz viele gemischte Nutzungen und das Ideal, dass man das möglichst fußläufig oder mit dem Fahrrad dann auch erschließen kann.
Das Leben in der Stadt ist natürlich generell als gesamtgesellschaftliches Thema zu denken. Aber zu diesen 400.000 Wohnungen, Frau Geiwitz, die sind ein tragfähiges Narrativ, das man nun tun und machen muss. Und diese Wohnungen müssen auch unseren Vorstellungen von Leben angepasst werden, das sich ja nun auch mal ändert. Familienmodelle sind anders, wie wir zusammen wohnen wollen, ändert sich. Und Diese Aufgabe ist ja nun mitunter auch eine von Architektinnen. Aber wie geht das denn alles zusammen? Konkret, haben Sie schon den großen strategischen Plan?
Also wir werden sehr bald ein Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen gründen, weil wir ja mehrere Baustellen haben, wenn wir diese 400.000 Wohnungen bauen wollen. A, wir brauchen Bauland, das ist gerade in den urbanen Zentren sehr knapp. Zweitens haben wir Engpässe bei der Versorgung mit Baumaterial. Und drittens gibt es zu wenig Fachkräfte am Bau. Diese drei Baustellen werden wir im Bündnis für bezahlbares Bauen anschauen und gucken, was wir da machen können über ein Bündnis für mehr Fachkräfte, aber auch Baulandmobilisierung. Und dann müssen wir natürlich auch eine Förderung setzen des Staates. Also da und gucken, welche Gesetze zum Beispiel wir ändern müssen, damit man besser und schneller baut, dass zum Beispiel Umnutzung von Büroflächen in Wohngebäude einfacher sind als bisher. Aber wir müssen natürlich auch, das ist ein Prozess, da brauchen wir zum Beispiel auch Architekten, darüber reden, wie sich die Wohnfläche, also der Konsum an Wohnfläche pro Person in Deutschland entwickelt. Das heißt, wir müssen auch überlegen, wie wir wohnen. Also wenn wir sehen, dass immer mehr Menschen alleine wohnen, immer mehr Menschen aber auch ein Homeoffice haben, das heißt auch da überlegen, brauche ich eigentlich noch einen zusätzlichen Raum für meinen Schreibtisch, dann finde ich, müssen die Architekten eigentlich auch mal eine Debatte führen, wie man heutzutage anders baut, als das früher der Fall war. Also vielleicht mit kleineren Grundrissen, aber dann vielen großen multifunktionalen Räumen. Also ich glaube, dass wir da, dass wir das nicht alles über Gesetze machen können, sondern auch über einen gesellschaftlichen Diskurs, was das eigene Wohnverhalten denn zum Beispiel mit unseren Städten macht, aber auch mit unserem Klima.
Na, auf zwei Aspekte möchte ich hier nochmal konkreter eingehen. Einmal die Wohnfläche pro Person. Das stimmt, dass grundsätzlich die Quadratmeteranzahl, die wir benötigen oder ne, die wir bewohnen wollen, wächst. Aber nur für ganz bestimmte Gruppen. Was dabei gerne hinten runterfällt, ist, dass gerade für Familien, die sich Wohnraum nicht mehr so einfach leisten können, genau die umgekehrte Logik zutrifft. Mehr Menschen auf weniger Raum. Wenn man sich Wohnraum nicht mehr leisten kann, rückt man inzwischen wieder zusammen. Und das ist schon eine heftige Erkenntnis, die sich auch in Zahlen abbilden lässt inzwischen. Und der zweite wichtige Aspekt ist, das Thema Grundrisse und neue Wohnmodelle zu schaffen, ist kein neues Thema. Architektinnen und Architekten arbeiten daran. Das ist manchmal vielleicht zu wenig kommuniziert. Das kann man der Berufsgruppe auf jeden Fall auch zum Vorwurf machen. Aber die Schwierigkeit, neue Wohnmodelle umzusetzen, ist oft nicht nur eine Frage der Kommunikation. Das ist ganz oft auch ein Problem von Interessenskonflikten. Investorinnen und Investoren haben keine Lust auf große Experimente oder die Sache kollidiert ganz einfach mit dem Mietrecht, weil es einfach keine Modelle, keine tragfähigen Modelle dafür gibt, wie man das überhaupt umsetzen könnte. Das dauert zu lange, um das alles im Detail und ausführlich zu erläutern, aber ich denke, die Quintessenz ist, wir müssen alle mehr zusammenarbeiten. Und da möchte ich jetzt nochmal den Bogen ganz zum Anfang spannen. In der Bauwelt wird man doch recht oft gefragt, wenn man als Frau unterwegs ist und sich so durchschlägt, was Frauen denn nun jetzt tun müssen, damit es anders wird. Aber ich mag diese Frage selbst ganz überhaupt nicht und möchte sie deswegen umdrehen. Was wünschen Sie sich denn von Ihren männlichen Kollegen? Wie könnten die dafür sorgen, dass mehr Frauen als Gestalterinnen, als Politikerinnen, als Akteurinnen in der Bauwelt unterwegs sind?
Also erstmal eine Sensibilität dafür, dass wenn man in einer Runde mit 10 Personen sitzt und 10 Männer zusammenkommen, dass dann viele wichtige Aspekte des Lebens fehlen, die Frauen auch mit einbringen. Weil ich glaube, mit Aufmerksamkeit fängt das schon an. Und zweitens würde ich einfach allen am Bau raten, mit Blick auf den Fachkräftemangel, sich nicht nur auf die eine Hälfte der Menschheit zu fokussieren, weil man so auch ein ganz großes kreatives Potenzial verschenkt. Und wenn wir jetzt bauen wollen für die Zukunft, muss das auch immer heißen, wir müssen Frauen und deren Perspektive am Bau mit einbeziehen.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Gedanken und Ihre Zeit. Herzlichen Dank der Bundesbauministerin Clara Geiwitz für das Gespräch. Und jetzt geht's weiter mit Arlo Parks und ihrem neuen Song Softly.
Break it down to me, so
Wir hören Radio 1 am Internationalen Frauentag und ausnahmsweise mich sprechen. Mein Name ist Angelika Hinterbrand und ich arbeite seit einigen Jahren im Feld der Architektur und in der Raumpolitik. Und für mich gehört zu diesem Themenbereich auch ganz stark die Kommunikation dazu. Wohnen und Bauen gehen uns alle an, denn wir brauchen Wohnraum. Und das Thema betrifft uns alle, weil wir alle eine Unterkunft brauchen. Und es ist ein Thema, das sich ebenso aufheizt wie viele andere Themen gerade. Mitunter auch das Klimathema. Und drumherum stellt sich auch die Frage, wie sprechen wir überhaupt über diese Themen und wie kommunizieren wir die Probleme, damit wir überhaupt verstehen, worüber wir sprechen. Und genau aus diesem Grund, weil die Kommunikation und das Verstehen von Themen so ein großes Thema ist, habe ich mir gewünscht, mit Samira El-Oasil zu sprechen. Eine Expertin in vielen Dingen. Sie ist nämlich Autorin, Musikerin, Schauspielerin, Podcasterin und auch Autorin. Also sie macht ganz viele unterschiedliche Dinge und bewegt sich in vielen Bereichen, die mich wahnsinnig beeindrucken, mit einer Tiefe in die Themen hinein und mit einer Präzision, die wir gerade brauchen, meiner Meinung nach. Deswegen sage ich Hallo Samira und schön, dass du Zeit hast heute.
Hi Angelika, vielen lieben Dank für die Einladung und die warmen Worte. Wie schön, Dankeschön.
Ich bin vergangenes Jahr auf dich und deine Arbeit aufmerksam geworden, als du eine Einzelepisode aufgenommen hast für den Podcast Piratensender Powerplay zum Thema Afghanistan. Du machst den Podcast ja eigentlich gemeinsam mit Friedmann Karik und ich bin dann getriggert von dieser einen Episode, die ich gehört habe, hineingefallen in eure vielen tollen Aufnahmen. Und ihr habt ja angefangen eigentlich über die größeren Narrative nachzudenken in diesem Podcast. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wieso dieses Thema des Erzählens für dich so eine große Rolle spielt und warum du dem so eine Kraft zumisst.
Also wir haben uns ja dann tatsächlich auch nicht nur geisteswissenschaftlich, sondern naturwissenschaftlich näher mit Geschichten auseinandergesetzt und welche Wirkmacht sie auch körperlich und kognitiv auf uns haben und ausüben und festgestellt, dass wir eigentlich nicht Homo sapiens sind, wie man gemeinhin glaubt und hofft, also rational denkende Lebewesen, sondern Homo narrans, also in Geschichten denken und in Geschichten waltende Lebewesen. Und deswegen funktionieren Geschichten so gut für uns, weil sie extrem kompatibel mit unserer Art neurologisch und kognitiv mit der Welt umzugehen sind. Man muss dazu sagen, dass der Mensch ist, soweit wir wissen, das einzige Lebewesen, das erstens über die eigene Vergänglichkeit Bescheid weiß, also weiß, dass es irgendwann mal sterben wird, dass es einen Todeszeitpunkt in jeder menschlichen Existenz gibt. Das macht etwas mit der Art, wie Menschen Zeitlichkeit empfinden und nachvollziehen. Das heißt, sie wissen, dass es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende geben muss in allen Dingen. Und gleichzeitig denken Menschen nicht nur in Chronologie, wie gerade beschrieben, sondern auch in Kausalitäten. Das heißt, wir gehen davon aus oder nehmen wahr, dass alles, was um uns herum passiert, eine Ursache haben muss. Und Chronologie und Kausalität, das sind die beiden Strickmuster oder das ist die Textur, die quasi unser narratives Gehirn dann in Geschichten verwebt und deswegen unser Denken die ganze Zeit narrativ werden lässt.
Wie du darüber sprichst, zeigt ja schon, wie schwierig diese ganzen Themen sind. Und wir bewegen uns ja auch gerade in einer Zeit, die gerade überquillt, gefühlt an Komplexität. Mhm. Ich habe angeleitet vorher mit, du hast über den Afghanistan-Konflikt gesprochen. Wir stecken schon in einem Krieg ganz nahe an der europäischen Grenze. Parallel kam gerade der neue IPCC-Bericht heraus, der ein weiteres Mal schockierend zeigt, was wir mit unserem Klima anstellen. Das uns als Menschen gefährdet. Wie anschließend an das, was du vorher gesagt hast, wie schaffen wir es, diese komplexen, schwierigen Themen zu übersetzen in Narrative?
Das ist die Gretchenfrage. Das ist tatsächlich die Menschheitsfrage, insbesondere was das Klima angeht. Die Klimakrise ist auf eine Art als Problem beschaffen, dass wir immer noch nicht verstehen, warum wir uns so Sorgen machen sollten. Also wir machen uns intellektuell korrekterweise Sorgen, aber es ist noch nicht emotional eingesickert, weil es ein Problem der Zeitlichkeit ist. Also es ist zeitlich unbestimmt. Es ist etwas, das erst in 20 Jahren so wirklich seine ersten richtig schlimmen Auswirkungen präsent machen wird, so dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was uns da eigentlich für eine Welle erwartet. Das bedeutet aber, wir müssen auf emotionaler Ebene ein Gefühl dafür bekommen. Und ich glaube sehr an die Kraft einer Ethik, die mobilisiert. Also das bedeutet, klar zu machen, jedem Bürger, jeder Bürgerin, was konkret die Auswirkungen für eine Person sein wird, wenn wir weiter unseren Lebensstandard so pflegen und so vorangehen, wie wir es gerade tun.
Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch ein ganz schöner Anschlusspunkt, um überzuwechseln nochmal in das spezifischere Thema des Bauens. In Berlin zum Beispiel sieht man ja gerade eine extreme emotionale Aufladung, gerade auch im Wohnungsdiskurs. Also Deutsche Wohnen enteignen hat ja die Menschen auf die Straße gebracht, wie man das vielleicht sich vor 3 Jahren noch überhaupt nicht hätte vorstellen können. Es gab den Volksentscheid und es gibt aktuell das absolute Warten und Scharren mit den Hufen, was denn nun der neue Senat, unsere neue Bürgermeisterin auch jetzt mit dieser Entscheidung denn wohl macht. Die Bauwirtschaft ist ja insgesamt auch wahnsinnig Teil der Klimakrise, also des Problems. Also 40% des CO2-Fußabdrucks gehen zurück auf die Bauwirtschaft. Mhm. Das heißt, wir sind konfrontiert mit einer Verschränkung auch von Problemen. Wir sehen gerade so 2 Diskursstränge. Auf der einen Seite wird gesagt, wir müssen Wohnen vergesellschaften, dass die Allgemeinheit wieder mehr davon hat. Und die andere Seite argumentiert, wir müssen bauen, 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 bauen. Mhm. Was dabei verloren geht, sind ganz viele Details im Diskurs. Weil diese beiden Stränge sind gar keine polaren gegenüberstehenden Themen, sondern eigentlich 2 ganz unterschiedliche Herangehensweisen an ein gleiches Problem. Mhm. Hast du eine Idee, wie man damit umgehen kann?
Ich glaube, das Spezifische in der Architektur ist, dass sie ja 2 Momente verschränkt, wie du es auch gerade beschrieben hast. Es ist einmal Repräsentanz, Pragmatik, Funktion, andererseits aber auch den Lebenswert der Menschen, die in dieser Architektur leben sollen. Und wir haben quasi ein Zeitlichkeitsproblem, also ein Jetzt-Zustand. Es muss schnell irgendwie Wohnraum geschaffen werden und gleichzeitig transformative Bedingungen einer Gesellschaft, die sich ja selber gerade im Wandel findet, zu mehr Nachhaltigkeit und mehr Substantialität, auch was die Architektur und das Bauen angeht. Um den Konflikt aufzulösen, glaube ich, muss man sich über die soziologische Komponente, aber auch die Klimakomponente der Architektur noch gewahrer werden. Und ich glaube, das fehlt gerade noch im Diskurs, in der Wahrnehmung, um zu verstehen, was für ein Instrument auch in diesem Moment ein Hebel Architektur sein kann.
Ja, das ist vielleicht auch ein Versuch, dieses Thema mehr auf die Liste zu setzen, also da aktiver drüber zu sprechen. Mhm. Architektinnen und Architekten, ich will mich da auch gerne dazu zählen, machen das gerade zum Thema. Schön, dass du Teil dieser Debatte bist, weil ich wirklich finde, dass eben dieser kommunikative und soziologische Aspekt, wie du das jetzt auch gerade im letzten Teil nochmal hervorgehoben hast, super elementar ist, um zu verstehen, womit müssen wir uns überhaupt beschäftigen. Mhm. Daher einen ganz großes Dankeschön. Ich glaube, ich würde schon schließen und mich bedanken, dass das so kurzfristig geklappt hat und dass du noch Zeit hattest, jetzt mit mir zu sprechen. Ganz lieben Dank.
Liebe Angelika, ich danke dir von Herzen. Also es hat mich sehr, sehr gefreut und ich finde das auch ein wahnsinnig spannendes Thema und finde auch deine Arbeit diesbezüglich hervorragend und bin sehr froh, dass wir da den Diskurs noch um diese Disziplin erweitern, hier jetzt im Gespräch und hoffentlich auch generell in der Gesellschaft, weil du hast absolut recht, das ist ein wirklich wichtiges Instrument.
Ja, herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag und vielleicht hören wir uns bald wieder.
Sehr gerne, dir auch. Bis dann.
Tschüss. They say I'm different cause I'm a piece of sugar cane. Sweet to the core, that's right, I got a real bone. My great-grandma didn't like to fight. Now instead she spit it, snuff and boogie, tram on tram. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and they begin off humping the Jolly Hooker. Moonshine to B.B. King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about it. I'm talking about Lightning Hopkins.
Das war Bette Davis, They Say I'm Different
Und damit möchte ich mich verabschieden und das Ende meiner Sendestunde einläuten. Mein Name ist Angelika Hinterbrandner. Wenn Sie sich für meine Arbeit interessieren, wenn Sie mehr wissen wollen, was Architektur und Raumpolitik angeht und alle Themen, die wir in der vergangenen Stunde besprochen haben, besuchen Sie mich im Internet auf ahinterbrandner.com oder auf Instagram @ahinterbrandner. Vielen Dank fürs Zuhören und nach mir geht's spannend weiter, also auf jeden Fall dranbleiben mit der Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekkal eine Stunde lang auf Radio 1. The stars from the skies look old like the eyes of angels, the earth to you. While timid and soft, their light from aloft comes down with a falling dew. In the city of Greystone.